Viele Menschen denken beim Begriff Folter an autoritäre Staaten. Warum braucht es eine nationale Stelle zur Verhütung von Folter überhaupt in einem sich als demokratischen Rechtsstaat verstehenden Deutschland?
Es gibt im Jahr 2002 wurde von der UN ein Fakultativprotokoll zum Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche Behandlung verabschiedet. Und jedes Land, welches dieses Fakultativprotokoll sozusagen unterschrieben hat, hat sich somit bereit erklärt, einen nationalen Präventionsmechanismus einzurichten, der an Orten, an denen die Freiheit entzogen werden kann oder wo Maßnahmen stattfinden können, wo Menschen die Freiheit entzogen werden kann, dass es dort sozusagen so einen Mechanismus gibt in jedem Land. Und wir als nationale Stelle zur Verhütung von Folter sind das quasi in Deutschland oder für Deutschland. Den Namen, dass dort Folter mit drin steht, das ist quasi eine Entscheidung, die wurde damals von den Leuten getroffen, die diese nationale Stelle gegründet haben. Das waren die jeweiligen Justizminister und Ministerinnen der Länder. Denn sozusagen in diesem Fakultativprotokoll steht dieser Name auf Englisch, dann National Preventive Mechanism Against Torture, und der wurde quasi nahezu 1:1 einfach ins Deutsche übersetzt.
Lassen Sie uns mal auf den Jahresbericht 2025 schauen. Das war jetzt dann eher so der theoretische Hintergrund. Lassen Sie uns doch mal praktisch werden. Welche Beobachtungen hat Sie persönlich besonders beschäftigt? Weil Sie sind ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch bei Besuchen vor Ort.
Genau. Wir waren in vielen verschiedenen Bereichen des Freiheitsentzugs sozusagen tätig im letzten Jahr. Am meisten hat mich einerseits beschäftigt in Hamburg, bei der Landespolizei dort, und zwar in Hamburg, werden noch Personen, die dort ins Polizeigewahrsam genommen werden, fixiert. Das heißt, sie werden quasi an allen Körpergliedmaßen sozusagen gefesselt. Und normalerweise findet das im Liegen statt. In Hamburg jedoch ist das anders. Dort finden diese Fixierungen in Bauchlage statt. Und zwar auf so eine Art Holzpritsche, das sieht von außen aus wie ein Tisch, und auf diesen werden dann diese Personen sozusagen bäuchlings hingelegt und dann dort an allen Gliedmaßen gefesselt, und das fanden wir sehr, sehr problematisch. Generell, dass man fixiert erstmal bei der Polizei, fanden wir sehr problematisch, und dann noch in Bauchlage, weil das einfach ein großes Erstickungsrisiko mit sich bringt.
Was Sie auch in dem Jahresbericht stark machen, ist ja das Thema Abschiebungshaft. Denn gerade hier geht es ja um Menschen, die nicht wegen einer Straftat inhaftiert sind, sondern es soll die Abschiebung durchgeführt und Sicherheit sichergestellt werden.
Genau.
Welche Form, warum stellt sich gerade diese Form des Freiheitsentzuges aus menschenrechtlicher Sicht besonders problematisch dar, was die Anforderungen an den Staat angeht, was die Unterbringungsmöglichkeiten betrifft?
Ja. Also es gibt ja eine klare Vorgabe vom Gerichtshof der Europäischen Union, dass sich Abschiebehafteinrichtungen deutlich von Einrichtungen der Strafhaft, also Gefängnissen, unterscheiden müssen, weil der Großteil der Leute, die in diesen Abschiebehafteinrichtungen untergebracht werden, sind ja keine Personen, die Straftaten begangen haben, sondern es sind einfach Menschen, bei denen verhindert werden soll, dass die irgendwie abhauen, sagen wir so lapidar, um sich der Abschiebung zu entziehen. Und wir finden leider in den Einrichtungen, die wir dort besucht haben, gerade auch im letzten Jahr in Sachsen und in Thüringen, haben wir sehen die Einrichtungen halt sehr, sehr ähnlich wie Gefängnisse aus.
So. Können Sie das unseren Hörerinnen und Hörern ganz kurz beschreiben, was Sie da vorgefunden haben?
Also beispielsweise, die haben sehr hohe Mauern, oder es sind sehr viel Stacheldraht sozusagen an den Mauern, sozusagen, die diese Einrichtungen umgeben. In Dresden beispielsweise gab es sozusagen konnte man die Fenster nicht aufmachen, und vor den Fenstern waren dann nochmal so Lochblechgitter. Das heißt also, es war eigentlich unmöglich sozusagen da das Fenster aufzumachen oder zu lüften oder auch ins Freie zu sehen. Dann vergitterte Fenster haben wir auch sehr oft. Und sozusagen, das ist aus unserer Sicht, ist das halt nicht rechtmäßig, weil es halt nicht der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sozusagen gerecht wird. Und das haben wir auch den Aufsichtsbehörden dementsprechend zurückgemeldet.
Um solche Missstände überhaupt feststellen zu können, braucht es ja regelmäßige, unabhängige Kontrollen. Und genau da stößt die nationale Stelle aber immer wieder an ihre Grenzen. Schauen wir das mal auf ihre Arbeitsbedingungen. Sie sollen ja unabhängig kontrollieren. Gleichzeitig verfügt die nationale Stelle hier in Deutschland gerade mal über ein Budget von ungefähr 640.000 Euro. Frankreich zum Vergleich stellt einer vergleichbaren Kontrollinstitution fast 6,3 Millionen Euro zur Verfügung, das Zehnfache. Was bedeutet schon alleine dieser pekuniäre Unterschied ganz konkret für Ihre Arbeit?
Also einmal, um Unterschiede zu erklären, wie ich auf Ihre erste Frage da erklärt hatte, jedes Land quasi, was unterschrieben hat, muss so einen Mechanismus einrichten. Wie dieser Mechanismus aber ausgestattet ist, entscheidet jedes Land für sich selbst. Und in Deutschland haben wir einfach das Phänomen, dass obwohl wir hier in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern deutlich mehr Einrichtungen des Freiheitsentzugs unter anderem haben, sind wir schlechter ausgestattet, was dazu führt, dass wir im Gegensatz zu anderen Ländern wie beispielsweise Frankreich eindeutig, also wir können halt weniger Besuche machen, weil wir einfach weniger Leute sind, weil die in Frankreich beispielsweise haben deutlich mehr Personal sozusagen, was Besuche durchführen kann so. Und die in Frankreich oder auch in anderen Ländern, Österreich auch unter anderem, sind natürlich, da sie auch Hauptmitarbeitende Personen haben bei sich, bei uns ist es eine zum Teil größtenteils ehrenamtliche Struktur, können die auch beispielsweise Besuche durchführen von Einrichtungen, die sich über mehrere Tage erstrecken. Bei uns geht es in der Regel so nicht, weil diese Personen, die ehrenamtlich arbeiten, natürlich auch noch andere Dinge machen müssen und sich nicht vollends darauf konzentrieren können.
Was könnten Sie in Deutschland mit einer vergleichbaren personellen Ausstattung, wie sie zum Beispiel Frankreich hat, konkret tun, was heute nicht möglich ist? Sie haben ja schon angesprochen, mehrtägige Besuche gehen nicht. Fällt Ihnen noch etwas anderes ein?
Ein großes Problem ist, was halt auch mit der Anzahl der Besuche sehr eng verknüpft ist, ist, wir haben eine sehr große Bandbreite an Einrichtungen, in die wir besuchen müssten. Wir besuchen beispielsweise nicht nur die Gefängnisse oder Polizeigewahrsamseinrichtungen, sondern wir sind theoretisch halt auch für Alten- und Pflegeheime zuständig, weil dort auch freiheitsentziehende Maßnahmen durchgeführt werden können.
Inwiefern freiheitsentziehende Maßnahmen in einem Pflege- oder Altenheim?
Zum Teil sind nur weniger, aber es gibt auch geschlossene Alten- und Pflegeheime. Das sind vor allem Alten- und Pflegeheime, die Stationen haben für Demente oder sehr stark demente Personen, die dann sozusagen geschlossen sind, damit diese Leute quasi dort nicht abhauen oder entweichen. Und dann gibt es in Alten- und Pflegeheimen die sogenannten Bettgitter. Das sind sozusagen Gitter, die kennt man auch aus Krankenhäusern beispielsweise, die sind so an allen Seiten des Betts dran und die kann man hochklappen. Und wenn man quasi alle Bettgitter auf jeder Seite hochklappt, dann ist es für eine Person, die ein höheres Alter hat und eine eingeschränkte Mobilität hat, nicht möglich oder eigentlich quasi unmöglich, aus diesem Bett sozusagen herauszukommen. Das ist ebenfalls eine freiheitsentziehende Maßnahme. Zudem können in Alten- und Pflegeheimen auch fixiert werden. Und es ist leider so bei den Alten- und Pflegeheimen, dass es oft so Dinge gibt, die so ein bisschen zwielichtiger sind. Das sind so verdeckte Freiheitsentziehungen, die ist auch sehr kompliziert.
Zum Beispiel?
Wenn Sie beispielsweise bei Stationen, wo vor allem demente Personen untergebracht sind, dort gibt es dann für diese Personen oft keine richterliche Anordnung sozusagen. Denn man braucht eine richterliche Anordnung sozusagen, wenn man die Tür von der Station quasi verschließt, damit diese Personen sozusagen nicht raus können, braucht man eine richterliche Anordnung so. Die haben aber nicht alle oder holen sich nicht alle Alten- und Pflegeheime ein, weshalb man quasi dort sozusagen, um sozusagen zu verhindern, dass die Personen dort sozusagen entweichen aus dieser Station, beispielsweise die Türen, die sozusagen hinausführen, tarnt, indem man beispielsweise eine Tapete drüber klebt, damit es so wirkt, als optisch wirkt, als wäre es beispielsweise ein Regal. Oder es gibt so, wenn man die Tür öffnet, dann ertönt ein Alarm quasi und dann werden die Personen wieder zurückgezogen sozusagen in die Station rein. Oder man muss einen Zahlencode eingeben bei der Tür, damit sich diese öffnet. Und solche Dinge, die wir immer kritisieren, wenn wir sie sehen, weil sie aus unserer Sicht ist es halt ein verdeckter Freiheitsentzug und ohne richterliche Anordnung ist das nicht rechtens.
Kontrollen alleine verändern allerdings noch nichts. Entscheidend ist ja, ob die festgestellten Mängel anschließend auch behoben werden. Wenn Sie nach einer Kontrolle Empfehlungen aussprechen, nehmen wir Ihr Beispiel aus Hamburg mit der Fixierung in der Bauchlage. Wie verbindlich sind Ihre Empfehlungen und was passiert, wenn Behörden die Empfehlungen einfach ignorieren?
Diese sind nicht verbindlich, wie Sie richtig gesagt haben. Die Ministerien, an die diese Berichte gehen, quasi entscheiden selbst darüber, ob sie unsere Empfehlungen annehmen oder nicht. Oftmals, wie in Hamburg beispielsweise, ist das so der Fall, dass diese nicht angenommen werden. Und das Einzige, was uns übrig bleibt, ist halt, das so oft zu thematisieren und zu empfehlen, bis irgendwann mal dann sozusagen ein Umdenken stattfindet und diese Praxis eingestellt wird.
Hätten Sie noch mal ein Beispiel aus dem Alltag?
Ein häufiges Problem und wo auch das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass das nicht geht, ist, dass es in Hafträumen, wo mehr als ein Gefangener untergebracht sind, sagen wir also ein Dreierhaftraum beispielsweise, wo drei Gefangene drin untergebracht sind, dass die Toilette dort nicht baulich abgetrennt ist. Das müssen Sie sich so vorstellen, die Toilette steht dann im Raum drin, sozusagen hat keine Wände oder sowas drumherum, sondern meistens dann irgendwie einen Vorhang und eine Lüftung gibt es nicht. Und das ist einfach menschenunwürdig, was auch das Bundesverfassungsgericht so gesehen hat. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die wir schon seit sehr, sehr langer Zeit sozusagen kritisieren, aber dennoch oftmals noch vorfinden. Andere Probleme sind gerade im Justizvollzug, da gibt es einen Raum, der heißt der besonders gesicherte Haftraum. Das ist quasi der Raum mit der höchsten Sicherheitsstufe innerhalb eines Gefängnisses, wo sozusagen die schwierigsten Gefangenen sozusagen untergebracht werden. Und da ist es leider oft der Fall, dass diese Räume im Keller sind und kein Fenster haben beispielsweise. Das heißt, es ist alles komplett dunkel. Und im letzten Jahr hatten wir da auch einen Fall, wo der Raum dann auch nur 4,7 Quadratmeter groß war. Das heißt, wenn man sich da quasi hingelegt hat als Gefangener, dann lag man mit dem Kopf direkt neben der Toilette quasi sozusagen. Und es gab halt keine Fenster. Es war halt komplett düster. Und da müssen Sie sich vorstellen, manche Personen sind dort über mehrere Tage, wenn nicht Wochen untergebracht.
Zum Schluss gefragt, Herr Acosta-Schulze, was wünschen Sie sich, dass Menschen aus diesem Interview und vielleicht auch nach der Lektüre des Jahresberichts mitnehmen?
Ich denke, für den Großteil der Gesellschaft sind Orte der Freiheitsentziehung, wie beispielsweise Gefängnisse, Orte, mit denen sie in ihrem Alltag so gut wie nichts zu tun haben, was ja gut ist. Wichtig vor Augen oder ist es sich vor Augen zu führen, dass halt in diesen Orten sozusagen halt auch Menschen untergebracht sind, die ebenfalls einen Anspruch haben auf einen menschenwürdigen Umgang und eine menschenwürdige Unterbringung und dass es deshalb wichtig ist, dass es halt jemanden gibt und sich für sie einsetzt, dass ihre Menschenwürde gewahrt werden kann. Und das kann die nationale Stelle nicht alleine, vor allem daher, dass wir halt nur Empfehlungen abgeben können. Und deshalb ist es umso schöner, wenn je mehr Menschen sich sozusagen dieser Problematik bewusst werden und vielleicht auch ein bisschen mehr darüber nachdenken und unsere Arbeit unterstützen, damit wir einfach mehr Erfolg haben können, sozusagen unsere Arbeit erfolgreich umzusetzen.